auf 102,6.
Guten Abend, hier ist Wolfgang Wittgart. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Sendung Herrengedeckt mit Andreas Kudek.
Herrengedeckt. Fußballkultur mit Musik.
Lions Club und sein Tribute to the aktuelle Sportstudio und das aus gegebenem Anlass. Denn heute, am 4. November 2012, da feiert nicht nur Luis Figo seinen 40. Geburtstag, nein, heute hätte auch ein ganz großer des Sportjournalismus seinen Jahrestag gehabt. Harry Valerien, geboren am 4.11.1923, wäre heute 89 Jahre alt geworden. Um ihn, den großen Harry Valerien, wird sich die heutige Sendung Herrengedeck Fußballkultur mit Musik drehen. Herzlich willkommen bei Radio Free FM 102,6. Schön, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon ist Andreas Kullig. Zur Welt gekommen in München war Harry Valerien ab seinem 15. Lebensjahr vollweise, wuchs zusammen mit seinen drei Geschwistern beim Großvater auf und 1946 schrieb er sich in der Deutschen Journalistenschule in München ein, fing ein Jahr später beim Münchner Merkur an. Zum Rundfunk kam er dann 1949. Fortan ging es mit der Karriere Valeriens steil bergauf. Bis zu den Olympischen Spielen von Atlanta 96 war er nur bei jenen 56 in Melbourne nicht als Kommentator vor Ort. Als TV-Reporter war er für das ZDF, Sat.1 und Premiere im Einsatz. Beim ZDF war er 1963 einer der Mitbegründer des auch heute noch beliebten aktuellen Sportstudios. Fast 300 Mal moderierte Wintersportexperte Valerien die Sendung. Legendär sein Ausruf Sapra Di. Immer dann, wenn ein Skirennläufer soeben noch die Kurve bekam. Doch auch im Fußball war Valerien beheimatet. Vor knapp 4 Wochen, am 12. Oktober, starb Harry Valerien an Herzversagen. Laut seinem Schwiegersohn sei er nach einem Treffen mit ehemaligen Kollegen und Skirennläufern auf der Rückfahrt von Oberbayern zu seinem Wohnort am Starnberger See friedlich auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach würdigte Valerien als ein ganz großes Vorbild für seriöse Arbeit und ein menschliches Miteinander. Er hat immer die Ereignisse im Sport und die Sportler in den Vordergrund gestellt und nicht sich selbst. Gerade das hat ihn zu einem Star in der Medienlandschaft gemacht. Und Valeriens Kollege Dieter Kürten sagte, in seiner kontrolliert provokanten Art schaffte er es fast immer, seine Gesprächspartner hartnäckig zu bedrängen. Er hakte nach. Thank you.
are very many things I would like to say to you, but I've lost my way, and I've lost my words.
Herrengedeck auf Radio Free FM und Home Video mit Dialog Box sowie die Kings of Convenience mit The Weight of My Words. Im Berliner Tagesspiegel verfasste Markus Ehrenberg folgenden Nachruf auf Harry Valerien. 283 Mal Sportstudio im ZDF. Reporterlegende Harry Valerien ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Neugierig, charmant, meistens im bunten Wollpullover, so begeisterte Valerien Zuschauer und Gäste. Wo sind wir? Da sind wir, sagte der Bayer, wenn er im Studio die Kamera suchte. Sapradi entfuhr es ihm bei einem überraschenden Ereignis. Schon war es wohlig warm vor dem Bildschirm. Damals, vor 30, 40 Jahren abends im ZDF, als das aktuelle Sportstudio richtig gut, richtig relevant war. Das lag nicht zuletzt an Mitbegründer und Moderator Harry Valerien. Selbst der unsportlichste Zuschauer kam bei Valerien auf seine Kosten. Beispiel: Sie sollten ein bisschen mehr, darf ich das Ihnen sagen, gelassener sein. Geht das? Hatte der Reporter zur Freude des TV-Publikums 1982 Paul Breitner geraten, als der Nationalspieler einen Tag vor dem Fußball-WM-Finale gegen kritische Journalisten wetterte. Auf diese populäre, nie populistische Weise prägte Valerien über Jahrzehnte den Sportjournalismus im deutschen Fernsehen, ähnlich wie Hans-Joachim Friedrichs den politischen Journalismus oder Hans-Joachim Kuhlenkampf die große Abendshow. Begonnen hatte diese Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg und der Freilassung aus US-amerikanischer Gefangenschaft mit einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Es folgte Arbeit beim Münchner Merkur und seit 1949, unterstützt von Robert Lemke, ein Reporterjob beim Bayerischen Rundfunk. Dann der Ruf des ZDF. 283 Mal führte Valerien durch das aktuelle Sportstudio von 1963 bis 1988. Neugierig, charmant, meistens im bunten Wollpullover, so begeisterte Valerien Zuschauer und Gäste. Sein Motto: Ich mache keine Reportagen auf Kosten anderer und auch bei Interviews soll keiner als Sieger oder Verlierer den Ring verlassen. Er erhielt für seine Arbeit zahlreiche Preise, darunter den Bambi und die Goldene Kamera 2004 sowie den Ehrenpreis beim Bayerischen Fernsehpreis. Leidenschaft für sein Metier bei der Wahrung der journalistischen Distanz. Das war die Devise des Moderators. Form vollendet im Ton, doch unerbittlich in der Sache, hat Dieter Kürten den Interviewstil seines Wegbegleiters einmal beschrieben. Dabei gab sich Valerien mit der Berichterstattung über Sport nicht zufrieden. 1973 forderte der Moderator den Olympiadritten über 200 Meter Freistil Werner Lampe zum Wettschwimmen auf. Valerien, damals mit 50 Jahren weit mehr als doppelt so alt wie Lampe, startete mit Schwimmflossen und schlug eine Zehntelsekunde vor dem Spezialisten an.
Oh, how well can you swim? Oh, how well can you swim?
Panther. How well can you swim? Für den schnellen Schwimmer Harry Valerien. Seine große Karriere musste sich der Sohn eines Pressefotografen gegen allerlei Widerstände erarbeiten. Mit 14 Jahren war seine Mutter bei einem Autounfall gestorben. Ein Jahr darauf erlag sein Vater einem Herzleiden. Neben Kollegen mit Hochschulabschluss fühlt sich der Reporter ohne Abitur oft klein, wie der gebürtige Münchner in einem Fernsehinterview zugab. Dabei war die große Sportwelt sein Zuhause. Von 1952 bis 1996 berichtete Valerian von Olympischen Spielen. Spezialgebiet des begeisterten Skifahrers war der Wintersport. Vielseitigkeit bewies Valerian außerdem als Gastgeber der Verkehrssendung Telemotor. Gegen Ende seiner Laufbahn moderierte er an der Seite von Amelie Fried die ZDF-Talkshow Live. Nur einmal dürfte Valerian seinen Arbeitgeber enttäuscht haben. 1983 schlug er das Angebot aus, Sportchef des ZDF zu werden. Reporter zu sein, sage ihm mehr zu als Verwaltungsarbeit, begründete Valerian seine Entscheidung. Eine Rückkehr zum Bayerischen Rundfunk lehnte er mit Verweis auf den Intrigenstadel ebenfalls ab. Man hat nur das gemacht, was einem Spaß gemacht hat, sagte Mr. Sportstudio 2004, als ihm der Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises überreicht wurde. Soll man dafür noch einen Preis bekommen? Für jüngere Kollegen sah sich Valerian nicht als Vorbild. Gehen Sie Ihren eigenen Weg, riet er Günther Jauch zu dessen Einstieg beim Sportstudio. Nach seinem Abschied vom ZDF kommentierte Valerian bis 1997 bei Sat.1 und Premiere Golfturniere. Ja, das erwähnte legendäre Interview am Pool mit Paul Breitner am Vorabend des WM-Finales 1982 in Spanien, das hören wir uns gleich an. Und wer das Ganze noch einmal im Original mit Bild anschauen möchte, der findet es übrigens auch bei YouTube. Herrlich ist da vor allem das ins Bild gesetzte Umfeld, bestehend aus Familienvätern und ihren Söhnen, die im Hintergrund planschen und am Ende von Breitners Rundumschlag im Kreis versammelt, amüsiert applaudieren. Selbstverständlich ausgestattet mit 1A-Fanutensilien vom Schlapphut bis zum Wimpel, alles, was man am Pool ebenso bei sich trägt. Danach hören wir ein weiteres Beispiel für den von Dieter Kürten angesprochenen Interviewstil Harry Valerians. Ein Gespräch mit Teamchef Franz Beckenbauer, erneut am Vorabend eines WM-Finales für die deutsche Mannschaft, diesmal allerdings Mexiko 1986. Dazwischen Musik von Stefan Schwertfeger, The Simple Lesson und vom Tony Hatch Orchestra, Sports Night. Viel Spaß.
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch lustig oder bereit sind, eine Frage zu beantworten, warum Sie sich eigentlich so gegen die Interviews sperren, warum Sie so grantig sind wie
wir. Ich bin nicht grantig, sondern ich reagiere nur. Und zwar auf eine Situation. Und ich möchte es mal klar feststellen, ich bin ein Spieler, der es akzeptiert, wenn er nach schwachen Spielen kritisiert wird, was ihn als Fußballer betrifft. Aber ich bin dagegen, nun als Mensch fertig gemacht zu werden. Und wenn ich eben sehe, dass tagelang, wochenlang unter die Gürtellinie geschlagen wird, dann merke ich mir das und dann reagiere ich. Und was hier vorgefallen ist, von einem Großteil der deutschen Presse, von einem Großteil der spanischen Presse, das bis hinunter in die Familie geht, ich glaube, das muss man sich nicht gefallen lassen. Und wenn man nun sagt, ich oder wir seien arrogant, dann meine ich, irgendwie müssen auch wir das Recht haben, auf das zu reagieren, was man uns vorwirft und was man mit uns macht. Denn eins muss man sagen, in diesen ersten 14 Tagen hat uns fast niemand gefragt, mit einigen wenigen Ausnahmen. Es ist niemand gekommen, es sind Dinge inszeniert worden, es sind Lügen verbreitet worden, die eine Frechheit waren, eine Sauerei waren. Und dann erst, plötzlich mit der zweiten Runde, als wir wieder interessant wurden, als es besser lief, kamen die Herren wieder und haben gemeint, so und jetzt müssen wir ja mit den Leuten wieder reden. Und ich meine, so ist es wieder nicht. Uns nur zu gebrauchen und uns nur zu fragen, wenn man uns braucht und uns in die Pfanne zu hauen, und zwar miserabel in die Pfanne zu hauen, hinterfotzig in die Pfanne zu hauen, wenn es leicht fällt, wenn wir eben ein Mist gebaut haben, zu dem wir stehen. Ich glaube, dass es eine Sauerei ist. Es ist einfach eine Sache der Unhöflichkeit und auch der Unfairness. Und wenn wir dann vielleicht überspitzt reagieren. Was man uns mit Hochnäsigkeit oder Arroganz nachredet, ich glaube, da geht es ein bisschen am Ziel vorbei.
Also gestatten mir schon, dass ich sage, also hinterfotzig, Sauerei, Schweinerei, dass ich mich mit dieser Ausdrucksweise nicht identifiziere, auch nicht im Namen meiner Kollegen. Ich kann nicht für die auftreten.
Schauen Sie, aber
lassen Sie mir den Satz sagen, Paul Breitner. Ich bin nur der Meinung, Sie sind ja auch nicht zart beseitet dann, ob es um eine Weltmeisterschaft geht oder um ein Pokalspiel. Sie hauen ja auch ganz schön rum. Und ich meine, so wie Sie reinrufen in den Wald, sagt man bei uns daheim, kommt es wieder raus. Wenn Sie jetzt ein Typ wären, der also wirklich sehr sensibel wäre, von dem man wüsste, dass man ihn gar nicht antupfen darf, dann würde ich sagen, er hat ein Recht, so zu reagieren. Aber am meisten wundern wir uns darüber, dass Sie einfach die Jalousie runtermachen. Und Ihr letzter Punkt, den Sie erwähnt haben, dass man nur zu Ihnen käme, wenn Sie weiterkommen mit der Mannschaft, da muss ich einfach auch für uns sagen, und Sie haben mir auch ein Interview verweigert, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich komme viel lieber zu Leuten, die verlieren, wenn sie so wollen, weil sie im Grunde ganz andere Aussagen machen. Wenn einer gewonnen hat, naja, schön.
Na gut, nur dem war eben hier lange Zeit nicht so. Und ich meine, dass Sie Ihre Kollegen verteidigen, das ehrt Sie. Das im gleichen Maße verteidige ich. Maße stelle ich mich auch vor die Leute hier in der Mannschaft, die eben auch sagen, es stinkt uns, es reicht uns.
Letzte Frage, Feststellung, wenn Sie morgen nicht gewinnen sollten, kann ja auch passieren, oder?
Ja, sicher.
Dann wollen wir mit Ihnen oder mit jemandem deswegen genauso reden. Ich wünsche Ihnen ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass es fair ist, dass es nicht mehr so Karambolagen gibt, wie vielleicht zwischen Herrn Schumacher und dem französischen Spieler, obwohl das in der Hitze des Gefechts vorkommen kann. Es war ein bisschen hart.
Ja. Und das eine Unverschämtheit ist, wenn man jetzt hinschreibt, wenn jetzt jemand verbreitet, es wäre vorsätzliche Körperverletzung gewesen. Ich glaube, auch das ist jemand, der anscheinend sich im Profifußball nicht auskennt. Schauen Sie, das sind so Höhepunkte, das sind so i-Tüpfelchen, die einfach nicht sein müssen.
Ja, aber Sie wissen selber, dass wenn Sie sich so weit in die Öffentlichkeit wagen, in einem Sport, der also nicht von einem Netz getrennt ausgetragen wird, dann muss da manches einstecken, das erleben auch wir, was dir nicht zugedacht ist, was du nicht kriegen sollst, und Sie sind hart genug, und gerade weil Sie so hart genug sind, weil Sie austeilen, auch den Journalisten gegenüber, meinte ich, Sie sollten eigentlich, bitte, ist kein Ratschlag, kann ich Ihnen gar nicht geben, Sie sollten vielleicht ein bisschen mehr, darf ich das Ihnen sagen, gelassener sein. Geht das?
Oder ist das was? Ich bin sehr gelassen, nur ich lasse mir nicht alles gefallen. Und ich lasse mir vor allen Dingen in der Art und Weise nicht alles gefallen, dass ich dann mich zurückziehe und sage, ihr gescherten Hund und dies und jenes. Nein, dann reagiere ich. Und dann sage ich auch den Leuten, passt mir auf, das und das passt mir nicht und das stimmt nicht. Mhm. Und dann sage ich auch, pass mir auf, und du kannst weiterhin das erzählen und das schreiben, was du willst, weil du kümmerst dich sowieso nicht um die Wahrheit.
Ja, gut. Ich danke sehr herzlich. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass das Gespräch in Ihrer inneren Vorbereitung auf morgen...
Ich rede sowieso schon den ganzen Tag. Das ist ja wurscht.
Vielen Dank. Alles Gute. Servus. Sie hatten einen glänzenden Satz, eigentlich einen sehr treffenden, vor dem Spiel gegen Frankreich. Die Franzosen haben vor uns mehr Respekt als wir vor ihnen. Was würden Sie denn jetzt sagen vor dem Argentinien-Spiel? Gibt es da was Ähnliches, was Sie mit Zuversicht stimmen, wo Sie Ihre Hoffnungen dranhängen?
Ja, gut, die Argentinier sind natürlich eine wesentlich unbequemere Mannschaft als die Franzosen. Sie können nicht so brillant spielen als die Franzosen, das ist richtig, aber sie sind auf jeden Fall sehr unbequem, weil sie eine sehr kompromisslose, fast brutale Abwehr haben. Die Franzosen spielen besser. Ja, man kommt mit den Franzosen besser zurecht als mit den Argentiniern, die teilweise mehr einen europäischen oder fast sogar nordeuropäischen Fußball spielen. Und ich weiß, dass ich habe gehört, so die Kommentare der argentinischen Spieler, die sich jeden anderen gewünscht haben zum Endspiel als die Deutschen. Und daran sieht man schon, dass wir doch bei den Argentiniern, dass die großen Respekt vor uns haben. Ich meine, wir haben natürlich auch Respekt vor den Argentiniern, aber ich meine, wenn wir die gleiche Leistung bringen, die gleiche Willensstärke aufbringen wie gegen die Franzosen, dann haben wir gute Möglichkeiten. Obwohl dieses Spiel gegen die Argentinier wesentlich schwerer werden wird als gegen die Franzosen.
Wer soll nun Maradona nehmen?
Das wird der Lothar Matthäus machen.
In jedem Fall?
In jedem Fall.
90 Minuten lang?
90 Minuten
Obwohl lang. Er das eigentlich nicht wollte?
Er ist der Einzige, der dafür in Frage kommt. Ich habe mir auch überlegt, den Wolfgang Rolf zu stellen, der den Platini so hervorragend bewacht hat. Nur der Platini ist nur mein Schatten von dem, was er mal war. Ich glaube, da hätte ich sogar heute noch eine Chance, den zu bewachen. Er war verletzt, er hat nur mit Spritzen gespielt, er hatte große Achillessehnenbeschwerden. Der Maradona ist in einer Superform, der ist in einer Überform, der ist zu schnell für den Wolfgang Rolf. Und wir können uns da hinten einfach diese Unsicherheiten nicht leisten. Gut, es ist schade, dadurch nehmen wir etwas aus der Offensivkraft weg, weil der Lothar natürlich einer ist, der aus dem Mittelfeld nach vorne marschiert. Gut, das muss ja dann der Thomas Berthold und der Andi Brehmi abwechslungsweise machen, aber der Maradona ist halt einfach in dem Spiel zu wichtig, denn er ist die Seele des argentinischen Spiels und die müssen wir rausnehmen.
Was ist denn Ihre letzte Erwartung von dem Spiel?
Wir sind jetzt so weit, dass wir natürlich auch Weltmeister werden wollen. Das ist klar. Die Mannschaft ist motiviert, sie sind zuversichtlich. Ich habe so zum ersten Mal dieses Selbstbewusstsein, dieses überheblich kann man nicht sagen, aber dieses absolute Selbstbewusstsein, die gesagt haben, die Franzosen, die schlagen wir. Mhm. Ja, die haben Angst vor uns, das wussten wir. Immer, wenn wir gegen die Franzosen, die können zwar besser Fußball spielen, aber wenn es gegen die Deutschen geht, dann haben sie Hemmungen. Das ist auch, da spielt auch die Psyche eine entscheidende Rolle mit. Und das wussten wir und das hat uns stark gemacht. Der Glaube an unsere eigene Stärke, der immer wieder betont wurde. Und dann haben wir die Franzosen geschlagen und mit dieser Einstellung, mit dieser Mentalität, mit diesem Glauben gehen wir auch gegen die Argentinier ins Spiel, ja. Und wir haben durchaus unsere Chancen, das Spiel zu gewinnen.
Franz, es gab viele Konflikte mit der Presse hier, mit den Journalisten. Das ist ein eigenes Kapitel, das würde ich ganz gerne mal in einer extra Sendung behandeln. Das
ist ja zu lang.
Trotzdem den einen Satz. Ich war auch der Meinung, Mensch, 100 Journalisten ständig rum mit den Fotografen, du kannst überhaupt nicht mehr normal gehen, nicht mehr normal reagieren. Trotzdem, man könnte am Ende sagen, wie Karl Adam, der Rudertrainer, mal gesagt hat, man kann also die Harmonie solcher Art nicht züchten mit dem Hintergedanken, wir werden dann Erfolg haben. Manchmal ist die sogenannte konstruktive Feindseligkeit, wenn es das gibt, hilfreich, könnte man am Ende nicht sagen. Die Nähe der Journalisten, mit denen man sich geschlagen hat, bis unter die Gürtellinie, hat vielleicht sogar noch etwas in uns freigemacht, würde Herberger sagen.
Das könnte durchaus möglich sein. Das könnte durchaus möglich sein. Nur wir haben die Belagerung der Journalisten hier. Wenn man unter einem Dach wohnt, dann fühlt man sich halt einfach beobachtet. Das ist hier so ein herrliches Gelände. Ihr habt es ja gesehen, der Swimmingpool zum Beispiel. Ich hätte auch gerne mal, oder die Spieler wären auch ganz gerne mal da runtergegangen, hätten einmal sich da hingelegt und mal sich im Swimmingpool da in der Freizeit sich getummelt. Aber das war halt nicht möglich, weil der immer belagert war. Wir fühlten uns immer beobachtet. Und daher sind auch Geschichten entstanden, ist eine Polemik entstanden, die normalerweise, wenn wir getrennt leben, ich mache den Journalisten gar keinen Vorwurf, die sind hierher geschickt, die sind über 130 oder 140, wo jeder nach seiner eigenen Geschichte hinterher ist. Ich war selbst einmal in der Rolle, vielleicht nicht so, ich hatte da wesentlich mehr Freiheiten, aber ich kenne, wie hart dieser Beruf ist und ich weiß, was die Redaktionen in Deutschland von diesen Leuten hier verlangen. Und dass sie natürlich ihre eigenen Geschichten teilweise kreiert haben, Dinge aufgebauscht haben, das war an und für sich normal, das wussten wir vorher und trotzdem hat es uns gestört.
Franz, aber es hat noch niemand vor Ihnen gegeben, der die Journalisten so beschäftigt hat, Tag und Nacht, und da war der Artikel fertig und dann ist einer nochmal aufgestanden, hat im Gang was erfahren, dass einer nicht heimgekommen ist und schwupp hat er das im Papierkorb geschmissen und musste alles wieder neu machen. Also ich muss sagen, ohne Sie wären die Zeitungen manchmal mit leeren Seiten erschienen, könnte man mal jetzt so sagen.
Aber aber das kommt wieder darauf zurück, dass Sie im eigenen Hause sind, dann hätten Sie ja das alles gar nicht mitbekommen. Wir sind jetzt 8 Wochen genau unterwegs.
Aber Franz, Sie sind doch der Jubilierende am Ende. Sie können ja sagen, was habt ihr denn alles geschrieben und was lest es doch euch nochmal durch? Jetzt haben wir doch die Mannschaft. Ich hab's doch am Ende doch geschafft mit denen, wie immer.
Ja, ich habe ja gar keine Beschwerden oder sonst was vorzubringen. Nur die ganz nüchterne Feststellung, dass es ein Fehler war, mit den Journalisten unter einem Dach zu leben, weil dadurch Geschichten entstanden sind. Die haben so viel mitbekommen, was normal ist. Ja. Wir sind jetzt 8 Wochen unterwegs und dass da Spannungen entstehen, dass Streitereien rauskommen und so weiter. Jetzt, wenn wir unter uns sind, dann können wir das unter uns bereinigen. Und so waren immer die Journalisten, die haben immer gehört und gesehen, was da los ist. Mhm. Und danach haben sie ihre Artikel verfasst. Ja, das war der Fehler.
Letzte Frage. Sie werden sagen, ich habe da einen Vertrag bis 88. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der Franz Beckenbauer jetzt heimkommt nach Kitzbühel, schaut sie die Berger, den ruhigen Kaiser.
Kenne ich ja die Berger.
Trotzdem. Und dann spielt er eine herrliche Runde Golf, hockt sich ins Clubhaus rein und sagt zu seinem Freund, komm, die sollen doch das Nervengeschäft selber machen. Irgendein anderer, lass mich in Frieden. Ich habe erreicht, was ich konnte. Ich mag nicht mehr. Ist das möglich, dass ich heute sage, nein, ich erfülle meinen Vertrag? Und nach drei Tagen sagt der Franz Beckenbauer, so wie er gewachsen ist, ich mag nicht mehr.
Das kommt mit Sicherheit nicht, dann müssten andere Gründe da sein. Also die Belastung, der Stress oder wie das immer, ich empfinde es nicht so. Im Gegenteil, seitdem hier die Weltmeisterschaft losgeht, nämlich am 31. Mai, bin ich der ruhigste Mensch. Ich brauche den Druck, was mich oder wo ich diese Ausbrüche hatte oder diese Aussätze, das war in der Vorbereitung. Weil die Vorbereitung ist die schlimmste Zeit überhaupt. Ja. Man trainiert dreimal am Tag, man bereitet sich auf ein Ziel vor, es passiert nichts, es werden Aggressionen werden aufgestaut und die habe ich also dann so losgeworden im internen Streit mit den Journalisten und so weiter. Aber seitdem wir hier Fußball spielen, bin ich der ruhigste Mensch, weil ich den Druck brauche. Also das wird mit Sicherheit nicht der Grund sein, wo man sage, nee, das muss ich nicht haben. Wenn überhaupt es so weit kommen sollte, dann müssen andere Gründe da sein.
Franz, ich wünsche Ihnen, der Mannschaft, ein sehr schönes, vielleicht sogar ein brillantes Spiel, das beste Spiel, unabhängig davon, was am Ende für ein Resultat steht. Denn es wäre nicht erfolgreich, wenn die deutsche Mannschaft gewänne, und sie würde mit Murksereien und mit einem herausgetragenen Maradona zum Titel kommen. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, sicher. Nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen den Maradona aus dem Spiel haben, aber mit fairen, mit anständigen Mitteln. Der Lothar Matthäus ist ja einer, der kann ja kaum Foul spielen. Der soll den nur kontrollieren. Ja, der soll ja nicht mit allen Mitteln bekämpfen. Das wollen wir auch nicht. Ich hoffe auch, ich meine, es sollte ein spannendes Spiel werden, ein attraktives Spiel werden. Ob es ein schönes Spiel wird, dazu sind beide Mannschaften kaum in der Lage. Gut, wenn Brasilien gegen Frankreich spielt, wo jeder den anderen spielen lässt, dann kann ein schönes Spiel zustande kommen. Nur wir haben eine andere Philosophie. Wir versuchen den Aufbau des Gegners zu zerstören. Die Argentinier haben die gleiche Philosophie. Es könnte also unter Umständen kein schönes Spiel werden, aber es wird mit Sicherheit ein spannendes und dramatisches Spiel.
Könnten Sie? Ja, da war noch ein Satz dran, aber der ist da ein bisschen gekürzt worden, ist ja auch verständlich. Also mit Sicherheit ein spannendes und ein dramatisches Spiel. Das ist jedenfalls die Erwartung, will nicht sagen die Prophezeiung von Franz Beckenbauer.
Herrengedeck. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig. Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.
Coldplay und Talk. Das war's für heute vom Herrengedeck Fußballkultur mit Musik, mit einem Nachruf auf Harry Valerien, der heute 89 Jahre alt geworden wäre. Mikrofon, Redaktion und Musik Andreas Kullig. Das Herrengedeck gibt's im Netz unter herrengedeck.blogspot.de, bei Facebook oder natürlich auf der Homepage von Radio Free FM Ulm. Ja, und E-Mails sehr gerne an herrengedeck@freefm.de. Zu hören bekommt ihr jetzt noch Block Party mit Real Talk, Dee Smith mit This Charming Man und Mando Diao mit TV and Me. Das nächste Herrengedeck dann wieder, wie gewohnt, in 14 Tagen. Macht's gut. Adi.
I smell the pain.